Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 96. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute tauchen wir mal wieder ein in die Bauindustrie. Wir werden komplexe, teils filigrane Betonstrukturen erschaffen. Die Besonderheit dabei, wir bringen nicht nur den Hauptbaustoff schichtweise aus, wir integrieren zugleich die Armierung. Wir bringen also Stahl ein, um die Tragfähigkeit und Zugfestigkeit unseres Bauteils zu erhöhen. Zumindest werden wir das versuchen, das Ganze ist noch im Forschungsstadium. Wie machen wir das? Nein, wir schmeißen da keine Metallstangen oder Glasfasern rein. Wir machen das natürlich additiv. Schließlich sind wir hier auf der Druckwelle. Wir sagen, wir drucken auch die Stangen. Wie genau? Per WAAM-Verfahren, W-A-A-M. Das steht hier für Wire Arc Additive Manufacturing, was so viel bedeutet wie drahtbasiertes Lichtbogenauftragsschweißen. An dieser Stelle ein ganz kurzer Werbeblock in eigener Sache. Details zum WAAM-Verfahren hören Sie in Folge 26. Zum Thema Beton habe ich auch schon einiges im Angebot für Sie. So war ich zum Beispiel in Folge 5 auf der Baustelle des ersten gedruckten Hauses in Deutschland. Dort in Beckum entstanden alle Betonwände im Extrusionsverfahren. In Folge 22 haben wir dann erfahren, wie Betonfertigteile mittels robotergeführten Aufspritzens entstehen. Hier spricht man vom sogenannten Shotcrete-Verfahren. So, und in Folge 63 haben wir dann gelernt, wie die selektive Zementaktivierung funktioniert. Zur Erinnerung, dabei wird Portland-Zementpulver schichtweise ausgebracht und selektiv mit Wasser zur Aushärtung gebracht. Warum erkläre ich das nochmal? Weil das Ähnlichkeit hat mit dem, was wir gleich hören werden. Es gibt allerdings auch zwei wesentliche Unterschiede. Zum einen, wir nutzen gleich kein Wasser, sondern was anderes. Und von automatisch integrierten Armierungen war damals auch noch überhaupt keine Rede. So, genug der Vorrede. Mehr will und offen gesagt, mehr kann ich jetzt auch noch nicht verraten. Das heißt, Vorhang auf für meinen heutigen Gast. Er ist uns zugeschaltet aus der TU München. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, Felix Rieger. Hallo Herr Rieger, stellen Sie sich bitte zunächst selbst kurz vor.
Ja, guten Tag Herr Asche. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Felix Rieger. Ich arbeite am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der Technischen Universität München als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin da eben im Bereich Wire Arc Additive Manufacturing tätig und bin projektseitig in ein großes Forschungskonstrukt eingebunden, das sich eben mit der additiven Fertigung für das Bauwesen beschäftigt.
Verraten Sie uns Ihr Alter?
Ja, gerne. Ich bin 28 Jahre alt.
In der Einleitung habe ich es schon erwähnt. Sie wollen perspektivisch Betonteile mit integrierter Armierung herstellen, alles additiv. Lassen Sie uns bitte diesen Prozess zunächst in seine wesentlichen Bestandteile zerlegen. Anfangen möchte ich mit der Betonherstellung. Skizzieren Sie bitte mal grob, wie die Betonstruktur entsteht.
Genau, bei diesem kombinierten Prozess, den Sie schon angesprochen hatten, greifen wir in unserem Fall auf die zwei Verfahren SPI und WAAM zurück. Und dabei ist eben der SPI-Prozess für die Betonteilherstellung gedacht und der WAAM-Prozess zur Fertigung der Armierung. Wenn wir uns jetzt den SPI-Prozess im Speziellen anschauen.
Sagen Sie ganz kurz, wofür steht SPI?
Ach, entschuldigen Sie, SPI steht für Selective Paste Intrusion, zu Deutsch selektive Zementleimintrusion.
Perfekt.
Und diese selektive Zementleimintrusion ist auch ein Binder-Jetting-Verfahren, eben mit Ähnlichkeit zu dem SCA-Verfahren, das Sie vorhin erwähnt hatten, der selektiven Zementleimaktivierung. Und beim SPI-Prozess verhält sich so, dass wir eben kein Wasser verwenden als Binder, sondern den Zementleim. Bedeutet, wir haben ein Sand- bzw. Partikelbett und bringen dann lokal an den Stellen, wo wir logischerweise unser Bauteil dann haben möchten, den Zementleim aus, der dann die Sandpartikel zusammenbindet und dann bildet sich daraus dann ein Betonteil, Schicht für Schicht.
Verraten Sie uns, woraus besteht das von Ihnen zitierte Partikelbett und woraus besteht dieser Zementleim?
Das Partikelbett kann prinzipiell erstmal aus nahezu jeglicher Art von Gesteinskörnung oder Partikel bestehen. Klassischerweise, wenn wir jetzt in an ein klassisches Betonteil denken, dann wäre das eben eine Gesteinskörnung, ein Sand. Wir sind da aktuell mit so Partikelgrößen von circa 2 mm unterwegs, mit Luft nach oben hoffentlich noch. Und genau, der abgesehen von klassischem Sand sind auch Thematiken, die wir uns anschauen, Dinge wie Blähton oder auch andere Partikel, Gesteinskörnungen, die dann andere Eigenschaften im finalen Bauteil erreichen können. Wenn wir dann in den Zementleim reinschauen, dann haben wir da ganz klassisch erstmal im Portland-Zement, den wir klassischerweise verwenden, Wasser logischerweise und dann noch ein paar Zuschlagstoffe, wie das in der additiven Fertigung für Betonteile klassischerweise eben verwendet wird, um eine schnellere Aushärtung bzw. eine initiale bessere Festigkeit des Materials zu erreichen.
Habe ich Sie richtig verstanden? Die Körnung des Grundmaterials beträgt 2 Millimeter.
Genau. Stand jetzt.
Das hat also mit dem klassischen Beton, den wir so aus dem Häuserbau kennen, wenig zu tun. Da ist die Körnung, glaube ich, eine ganz andere, oder?
Ja, die ist deutlich größer. Wir haben jetzt beim SPI eben diese 2 Millimeter. Damit sind wir schon größer unterwegs als der SCA-Prozess im Vergleich dazu. Da sind nochmal kleinere Gesteinskörnungen, die da klassischerweise verwendet werden. Zielsetzung ist hier aber tatsächlich, dass wir nochmal deutlich nach oben kommen mit der Größe der Gesteinskörnungen, um eben einfach hier einen wirtschaftlicheren Prozess zu erreichen und auch nochmal näher an den, sag mal, klassischen Beton ranzukommen.
Okay, mögen Sie schildern, wie dieses recht feine Pulver im Bauraum ausgebracht wird?
Ja, gerne. Der Sand wird von einer Streuwalze ausgebracht. Also man kann sich ein Portal vorstellen, ja, vergleichbar eines FLM-Druckers. Wir haben dann eine X-Achse, auf der fährt diese Streuwalze mit einem entsprechenden Partikelbehälter und bringt dann Lage für Lage eben diese Gesteinskörnung aus.
Okay, dann haben wir jetzt das Gesteinsbett, das Partikelbett. Jetzt fehlt noch der Zementleim. Wie wird der ausgebracht?
Der Zementleim, dafür haben wir ein Array, ein Düsenarray, eben auch diesem Portal dran, das im gleichen Zug mit dieser Partikel-Ausbringen-Walze mitfährt. Und dieses Düsenarray intrudiert dann nach Bedarf an den einzelnen Stellen Zementleim.
Können Sie dieses Düsenarray ein bisschen beschreiben? Wie viele Düsen sind da integriert?
Diese Düsen sind aktuell in einer, also sozusagen ist, bisher haben wir einen Vektor an Düsen nebeneinander angebracht und das sind aktuell 12 Stück, wenn ich mich nicht irre.
Jetzt haben wir eine Schicht ausgebracht. Wir haben selektiv den Zementleim eingebracht. Wie lange muss ich jetzt warten, bevor ich die nächste Schicht darüber fahren kann?
Theoretisch gar nicht. Also man könnte direkt die nächste Schicht aufbringen und wenn wir rein mit dem SPI-Prozess arbeiten, ist das auch der Fall. Wow. Dadurch, dass wir dieses Partikelbett haben, stützen die Partikel an sich die Schichten darüber ab. Und wir können wie bei eigentlich nahezu allen Binder-Jetting-Prozessen direkt weitermachen.
Wie groß ist denn der Bauraum? Welche Bauteilgröße können Sie aktuell maximal realisieren?
Da sind wir tatsächlich gerade im Umbruch. Der Partnerlehrstuhl, mit dem wir im Projekt zusammenarbeiten, die haben aktuell einen Bauraum von einem halben Meter auf einen Meter und in der Höhe müssten es auch nochmal 50 Zentimeter sein.
Heißt, wir sind noch nicht so weit, um mit diesem Verfahren komplette Häuserwände drucken zu können.
Nein, soweit sind wir nicht und dafür wird dieser Prozess voraussichtlich auch nie eingesetzt werden.
Weil?
Ja, Sie hatten jetzt schon richtig erkannt, die Bauraumgröße ist eingeschränkt. Wir werden immer solche Portaldrucker benötigen und der SPI-Prozess eignet sich vor allem für hochkomplexe Bauteile mit filigranen Strukturen, die wir jetzt im Bereich einer Hauswand vermutlich tendenziell nicht benötigen.
Jetzt haben wir die Betonstruktur aufgebaut. Zumindest in der Theorie weiß ich jetzt, wie es geht. Wir wollen aber hier nicht reden nur über die Betonstruktur. Wir wollen auch reden über integrierte Bewehrung. Ich hatte es eingangs erwähnt, diese Bewehrung wird hergestellt mittels Warmprozess. Auch wenn die meisten HörerInnen das vielleicht schon kennen, versuchen Sie bitte nochmal kurz zu schildern, was ist der Warmprozess?
Ja, gerne. Der Warmprozess in Langform heißt ja Wire Arc Additive Manufacturing oder zu Deutsch eben das Draht- und Lichtbogenbasierte Auftragsschweißen. Wie bei allen Additivprozessen arbeiten wir auch schichtweise und wir setzen einen MIGMAC-Schweißprozess ein. Ein Schweißprozess, wo die Draht, also der Draht, das Zuschlagmaterial gleichzeitig auch die Elektrode ist, um Schicht für Schicht Metall aufschmelzen zu können und dann eben ablagern zu können und dadurch eine Schicht zu erzeugen. Unser Schweißbrenner ist dabei einfach an einem Industrieroboter gerüstet, der dann den entsprechenden Pfad vorgeben kann.
So, jetzt haben wir beide Teile Ihres Verfahrens beleuchtet. Betonstrukturerstellung, Armierungserstellung. Jetzt wollen wir das Ganze kombinieren. Jetzt frage ich mich, was kommt dabei zuerst? Drucken Sie als erstes ein paar Stangen auf einer Bauplattform und umgeben diese Stangen dann mit dem Partikelbett? Oder machen Sie erst ein Partikelbett-Substrat, wo Sie dann Stangen aufbauen? Wie funktioniert es? In welcher Reihenfolge?
Ja, wir starten mit dem WAM-Prozess und tragen die Armierung Stück für Stück für einen bestimmten, also für einen definierten Abstand im Voraus auf, bevor wir dann starten, den SPI-Prozess auszuführen und ziehen das dann über das ganze Bauteil eben durch, dass wir immer dem WAM-Prozess einen gewissen Vorsprung, nenne ich es jetzt mal, einräumen, bevor wir dann wieder die Betonlagen fertigen. Hat den Hintergrund, dass wir den Schweißpunkt nicht im Beton drin haben möchten, sondern eben noch oberhalb des Betonbauteils. Ansonsten müssten wir mit dem Schweißbrenner in den frisch gedruckten Beton eindringen. Das wäre vermutlich hinderlich für den Schweißprozess und auch nicht gut für das Betonbauteil.
Aber selbst wenn die Armierung immer ein Stück dem Betonbau vorangestellt ist, die Stangen gucken also immer ein Stück weit raus, trotzdem glaube ich, dass sich die beiden Prozesse Betonbau und Auftragsschweißen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Problematisch dürfte dabei das Thermomanagement sein. Aus meiner laienhaften Wahrnehmung würde ich sagen, der aufgeschmolzene Stahl bringt sehr hohe Temperaturen in das Bauteil. Dann würde ich vermuten, dass ein Stück weit der Zementleim, den Sie einbringen, dass der verdampft. Ist es tatsächlich so?
Kommt darauf an, wie man es ausführt. Aber ja, das ist eine sehr große Herausforderung, wo wir auch in den letzten Jahren dran gearbeitet haben. Das war auch, als wir mit dem Forschungsprojekt gestartet haben, die große Frage, ob das eventuell ein bisschen der Spielverderber sein wird. Wir haben jetzt eben ermittelt, dass ja, wenn wir den Schweißpunkt zu nah an der Oberfläche des Betonbauteils haben, bekommen wir sehr hohe Temperaturen auch noch weiter unten in der Armierung, die dann negativen Einfluss auf den Zementleim haben können. Da gibt es jetzt erstmal zwei Möglichkeiten. Entweder wir verschieben den Schweißpunkt so weit weg vom Betonbauteil, dass wir über die Länge der Armierung, die dann noch in der Luft steht, über ja, Konvektion und Wärmestrahlung mit der Temperatur so weit runterkommen in der Armierung, bis dann sozusagen tatsächlich der Beton startet, dass das kein Problem mehr ist. Oder Option 2, wir kühlen aktiv und es läuft darauf raus, dass wir aktiv kühlen müssen, weil wir nicht beliebig weit unseren Arbeitspunkt des WAM-Prozesses von der Betonoberfläche weg verschieben können.
Das heißt, Sie müssen das Pulverbett aktiv kühlen. Wie machen Sie das?
Tatsächlich nicht das Pulverbett, sondern die Armierung, die kühlen wir.
Genau.
Und da gehen wir mit einem Wassernebel im Endeffekt drauf, also so einer Minimalmengen Wasserverdüsung.
Okay, das Schöne an Ihrem Verfahren ist ja, wenn es mal praxisreif ist, dass Sie die Stangen nicht zwingend lotrecht aufbauen müssen, sondern Sie können der komplexen Struktur Ihres Zielbauteils entsprechen. Das heißt, Sie können also auch gebogen sein. Jetzt frage ich mich, wie kriegen Sie das Pulver von oben unter eine gebogene Stange? Ich hoffe, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, was ich hier gerade versuche zu erklären.
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Sie fragen sich sozusagen, wie wir in den Schatten dieser überhängenden Stange, die irgendwie übers Betonbauteil hinausragt oder
perfekt,
so ausragt, wie wir diesen Schatten befüllen.
Genau.
Genau diesen Verschattungseffekt zu beheben, das ist tatsächlich aktuell eine aktuelle Forschungsfrage, die bearbeitet wird. Ich kann Ihnen also nicht abschließend sagen, wie erfolgreich wir damit sind. erste Ergebnisse zeigen aber, dass es gar nicht so ein großes Problem ist, wie wir tatsächlich auch erwartet hatten. Bedeutet, die Partikel, zumindest in der Größe, mit der wir aktuell arbeiten, wir hatten ja vorhin gesagt, diese ca. 2 mm, die sind dann doch noch so fließfähig, dass sich diese Verschattung von selbst eigentlich schließt oder ausreichend schließt.
Habe ich verstanden. 2 mm ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Diese 2 mm Körnung, wir reden also von sehr feinem Pulver, das wirft die Frage auf, welche Aufbauraten sind denn möglich? Können Sie beispielsweise sagen, wenn ich mit Ihrem Verfahren 1 Kubikmeter Beton aushärten wollte mit 2% Stahlanteil, wie lange wird das dauern?
Schwierig zu beantworten. Also den Kubikmeter Beton mit 2% Stahlanteil kann ich Ihnen leider nicht direkt beantworten, weil so einen Kubus werden wir hoffentlich niemals drucken.
genau, ist klar.
Wir können aber tatsächlich, also ich kann Aussagen treffen, wie lange wir circa für diese jeweiligen Schichten haben, für den jeweiligen Prozess und was sich dann so circa daraus ergibt. Wenn wir da einfach ein kleines Gedankenspiel machen und jetzt uns dieses Betonbauteil anschauen, dann hatten wir vorhin gesagt, wir haben einen Drucker, der hat im Grundriss, wenn wir von oben drauf schauen, 1 Meter auf circa 1,5 Meter. Und diesen Meter, den sozusagen da eine Lage mit einer Höhe von 2 mm auszubringen, dafür brauchen wir circa 1 Minute. Das ist einfach die Zeit, die wir brauchen, um die Partikel auszubringen und dann in Folge auch noch den Zementleim. Da gibt es aber auch schon wieder weitere Ideen, wie man das nochmal weiter automatisieren kann und da die Zeiten nach unten drücken kann. Genau, wenn wir jetzt dann in den Stahl schauen und uns angucken, wie wir, ja, also mit welcher Geschwindigkeit wir im Endeffekt die Armierung aufspeisen können, dann sind wir da tatsächlich leider langsamer mit dem WAM-Prozess als der SPI-Prozess. Bedeutet, wir haben jetzt auch circa, wenn wir, gehen wir mal von einer 12 mm Armierung aus, also 12 mm Durchmesser, und wir sagen, wir wollen davon vielleicht 20 bis 30 von diesen Armierungseisen aufschweißen, dann haben wir 20 bzw. 30 dieser Schweißpunkte in einer Lage, die wir fertigen müssen. Mhm. Und dafür brauchen wir aktuell auch circa pro Schweißpunkt circa 2 bis 3 Sekunden. Mhm. Dann kann man sich hochrechnen, dass wir da irgendwo dann im Bereich 90 Sekunden liegen für eine Lage. Und für den Parametersatz, den wir da aktuell fahren, haben wir dann eine Lagenhöhe von so 1,2 mm.
Das heißt, können Sie es zusammenfassen, um eine Lage mit den genannten Rahmendaten, so und so viel Stahl in so und so viel Beton, wie lange brauchen Sie, um 2 mm aufzubauen? Beton plus Stahl.
2 mm Beton plus Stahl, ja, über den Daumen gerechnet oder ja, gepeilt, würde ich jetzt sagen, dann brauchen wir eine Lage Beton, 2 Lagen Stahl. Mhm. Und da kommen wir dann bei eben 1 Minute für den Beton und entsprechend, ich hatte jetzt gerade 90 Sekunden gesagt, 180 Sekunden, also 3 Minuten für den Stahl raus, sind also damit 4 Minuten unterwegs. Und da möchte ich aber direkt schon ergänzen, das Forschungsprojekt, auf dem wir da arbeiten, das läuft schon seit einer Weile und wir sind da inzwischen in der zweiten Förderphase angelangt. Und genau diese Problematik Produktionsgeschwindigkeit bzw. Aufbaugeschwindigkeit von unseren Prozessen ist uns auch ins Auge gestochen. Und wir haben uns deswegen Gedanken gemacht, wie wir diesen WAM-Prozess, der ja hier das Bottleneck ist, beschleunigen können. Und da sind wir inzwischen tatsächlich auch auf einem sozusagen weiteren hybriden Prozess unterwegs, wo wir in diese WAM-Struktur dann oder durch WAM gefertigte Struktur Halbzeuge einschweißen möchten, um hier nochmal deutlich schneller zu werden.
Okay, jetzt haben Sie Stichwort Förderung eingebracht. Wer finanziert die Forschung?
Bezüglich der Förderung sind wir der Deutschen Forschungsgesellschaft sehr dankbar, dass sie uns hier in einem transregionalen Sonderforschungsbereich, in dem die TU München und die TU Braunschweig primär beteiligt sind, schon jetzt im 5. Jahr unterstützt. Genau, diese Sonderforschungsbereiche können bis zu 12 Jahre lang laufen. Man muss dazwischen natürlich nochmal begründen, warum man denn weiter forschen möchte oder muss. Und dieser transregionale Sonderforschungsbereich ist tatsächlich ein super spannendes Forschungskonstrukt für die additive Fertigung im Bauwesen, weil hier tatsächlich eigentlich nahezu die komplette Bandbreite an Additivprozessen, die man für das Bauwesen einsetzen kann, untersucht werden und dann hoffentlich auch verbessert werden.
Wenn HörerInnen interessiert sind, wo finden Sie weitere Informationen dazu?
Einfach online tatsächlich, wenn Sie nach Additive Manufacturing in Construction suchen und das vielleicht dann auch in Kombination mit TU München oder TU Braunschweig, dann kommen Sie auf die Website vom Projekt und dann können Sie sich da durch die ganzen Teilprojekte stöbern und sich eben auch die Forschungsprojekte zum Beispiel zu selektiven Zementleimaktivierung oder zum Shotcrete oder auch ein paar anderen exotischeren Verfahren anschauen.
Okay, spannend. Aktuell sind Sie also noch geförderte Forschung, machen Sie geförderte Forschung. Die Frage ist, wie weit sind Sie denn mit Ihrem Verfahren von der Marktreife entfernt?
eine sehr gute Frage. Ja, ich würde das tatsächlich jetzt so ein bisschen auch am Förderprojekt und dem Zeitplan aufhängen. Ich hatte jetzt gesagt, 5 Jahre sind es bisher. Die zweite Förderphase läuft jetzt noch 3 Jahre. Und in der dritten Förderphase geht es dann für gewöhnlich eben ans Eingemachte hinsichtlich Industrialisierung der Prozesse und im Heranführen der Prozesse an eine Marktreife. Und das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass hoffentlich dann mit Ende der dritten Förderphase tatsächlich die Prozesse, also nicht nur den Prozess, den wir untersuchen oder diese Prozesskombinationen, sondern auch die anderen Additivprozesse, dann verstärkt Einzug in die Industrie erhalten. Bedeutet, das wäre dann in, ja, nochmal 5 Jahren, circa 5 bis 6 Jahren.
Herr Rieger, damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Die ist vielleicht ziemlich doof. Ich bin natürlich nicht so der Experte wie Sie, aber ich habe mir überlegt oder ich habe mir gedacht, wie charmant das eigentlich ist, was Sie da machen, nämlich Betonstrukturen aufbauen und die Bewährung gleich mit. Und dann habe ich mir überlegt, ob man das nicht noch ausdehnen könnte. Ich habe eingangs erwähnt, dass das erste 3D-Druck gebaute Haus in Beckum wurde erstellt im Extrusionsverfahren mit einem Cobot-Drucker, eine dänische Firma. Da habe ich mich gefragt, kann man da nicht eigentlich auch per Warmverfahren die Armierungseisen mit einbringen?
Ja, würde ich natürlich gerne. Ich kann natürlich auch sagen, dass Warm hier die Lösung für alles ist, ist aber leider nicht. Wir hatten jetzt gerade vorhin schon über die Produktionsgeschwindigkeit oder die Aufbaugeschwindigkeit diskutiert. Mhm. Und da genau liegt der Hase hier dann auch im Pfeffer, weil das Extrusionsverfahren noch mal schneller ist als das SPI-Verfahren. Bedeutet, wir kommen mit dem WAM-Verfahren nicht mal im Ansatz hinterher.
Okay, verstehe.
Bedeutet, was man sich überlegen könnte, ist, dass man vorgefertigte Armierungskörbe mit dem WAM-Prozess druckt und dann vielleicht eine verlorene Schalung oder eine Stay-in-Place-Schalung mit dem Extrusionsverfahren druckt, also um den Korb rum und das Ganze dann ja ausgießt. Ich sehe aber tatsächlich hier für den WAM-Prozess nicht wirklich Marktpotenzial.
Okay, das habe ich verstanden. WAM plus Extrusionsverfahren, das dauert einfach zu lang. Aber eine Alternative könnte doch sein, automatisch Armierung einzubringen, indem man beispielsweise Fasermatten per Roboter in ihr Pulverbett legt. Haben Sie da mal drüber nachgedacht?
Ja, auch darüber haben wir nachgedacht. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die durchaus vielversprechend aussieht. Mhm. Sozusagen hier ergänzend oder sich gegenseitig ergänzend mit dem WAM-Prozess, je nachdem, welche Anwendung man dann hat. Recht vielversprechend aussieht. Da eine kleine Problematik mit den Fasermatten, das ist aber, glaube ich, auch eine Philosophiefrage, ich möchte es jetzt nur kurz anreißen, ist ein bisschen das Recycling. Bedeutet, wenn wir jetzt weiterdenken im Produktlebenszyklus, irgendwann wird der Beton gebrochen und dann haben wir im Fall von Fasermatten sehr viele kleine Fasern drin, die man dann wieder aus dem gebrochenen und rezyklierten Gestein rausbekommen muss, wenn man es dann wieder verwenden möchte. Da haben wir beim WAM den Vorteil, dass wir auf die bestehenden Prozesse zurückgreifen können, so wie sie jetzt auch laufen. Beton wird gebrochen und die Stahlarmierung wird aus dem Brecher rausgezogen.
Okay, perfekt. Gute Anmerkung. Danke dafür. Lieber Herr Rieger, das war's schon. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich werde Ihre Forschung weiter interessiert verfolgen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen über den Prozess zu diskutieren. Und an die Zuhörer, ich freue mich, wenn Sie sich auf der Webseite vom Projekt umschauen und dann vielleicht auch in Kontakt mit dem Projekt oder den einzelnen Projektmitgliedern treten.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 96. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse s, wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche, sasche@vdi-nachrichten.com. Wenn Sie Neuigkeiten aus der AM-Welt nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, dann empfehle ich Ihnen den neuen Druckwelle-Newsletter. Den können Sie kostenlos abonnieren unter www.vdi-nachrichten.com/Druckwelle. Heute habe ich noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle zwei Wochen über Themen rund um das Konstruieren. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft und natürlich immer wieder mit am Rande dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier www.ingenieur.de/nl. Sicherheitshalber werde ich alle genannten Links aber natürlich auch in die Shownotes integrieren. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss. Und außerdem war das nicht nur die letzte Folge für heute, sondern für dieses Jahr. Deshalb frohe Weihnachten wünsche ich allen und kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich hoffe, dass wir uns dann wiederhören. Bis dahin, auf Wiederhören und tschüss.